Fritz Podcast. Markus Richter. Trackback.
So Leute, für die nächsten zwei Stunden ist Weltherrschaft des Internets angesagt. Herzlich willkommen. Und bei Trackback soll es heute natürlich wieder um das Netz gehen. Die Show heißt ja nicht umsonst die Show mit Internet und so. Und heute natürlich wieder auch am Start Facebook. Facebook hat sich diese Woche richtig in die Nesseln gesetzt. Einerseits Sicherheitslücke, Datenleck, andererseits aber auch versuchten Konkurrenten so richtig fies um die Ecke anzuschmieren. Worum das ging, werden wir heute in der Sendung erfahren. Und es ist natürlich auch klar, es wird nicht dazu führen, dass die Leute auf einmal aufhören, Facebook zu nutzen. Anscheinend ist das Ding so groß geworden, das ist jetzt erstmal am Start. Mal gucken, wann was anderes kommt. Und eines der Probleme, die man hat, ist ja, wenn man sich so ein Facebook-Profil zulegt, nehmen sich die meisten Leute vor, ja, nur privat, nur Familie, also nur wirklich eingekreist. Und dann fragen einen auf einmal Leute an, die man gar nicht kennt, die Freunde vielleicht kennen und die irgendwas im Netz von einem gesehen haben und glauben, hey, der Typ ist cool, ich will sein Facebook-Freund sein. Und die Frage ist, was macht man dann? Jemand, der genau von diesem Problem betroffen wurde, ist Daniel Fiene. Der hat einen langen, schönen Blogartikel dazu geschrieben und ist heute hier in dieser Sendung im Interview. Wir reden außerdem mit dem Chef einer Firma, der möglicherweise, also theoretischerweise von seinen Kunden gefeuert werden kann und klären mal, wie das passiert. Es gibt natürlich jede Menge anderes Zeug, Links, Tipps und Netzmusik. Und bevor wir mit allem anfangen, wen ihr dann möglicherweise auch kennt, wenn ihr diese Sendung schon regelmäßig gehört habt, ist der Professor Klick. Der macht nämlich Musik, die in diese Rubrik fällt, die wir hier gerne vorstellen, sogenannte Netzmusik, die unter einer Creative Commons Lizenz steht. Heißt, ihr dürft diese Musik runterladen und sogar auch weitergeben, wenn ihr nur sagt, wo ihr sie her habt. Und wir haben Professor Klick wirklich, wirklich gerne gespielt, solange er Musik gemacht hat. Und dann haben wir lange, 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 lange nichts von ihm gehört. Das letzte Lebenszeichen war auf dem September 2010. Damals war es schon aber auch nur eine neue Rutsche Remixe vom Soundprofessor und dann herrschte erstmal Ruhe. Bis jetzt. Professor Klick lag nicht etwa auf der faulen Haut, sondern er hat sich in neue musikalische Wege vorgewagt. Er hat einen Soundtrack geschrieben. A Scene's Theory of Everything heißt die Doku, die Professor Klick mit seinen Songs untermalt hat. Dabei knarzt es natürlich nicht an allen Ecken und Enden, wie man das sonst von ihm vielleicht gewohnt ist, sondern es geht eher sphärisch zu. Für Sonntagsfrühstück kein schlechter Sound. Und wir hören jetzt schon mal rein in Bust This, Bust That von Professor Klick. We'll be right back. Während wir an dieser Stelle beim Fernseher, würde man sagen, guck mal da, eine klassische Textbildschere. Denn das ist natürlich nicht von dem Soundtrack von der Teenage Theory of Everything gewesen, dem sphärischen Soundtrack, sondern das ist vom Album Community Service, Bust This, Bust That. Ich habe auf trackback.fritz.de aber den Link zu dem Soundtrack hingestellt, der ist natürlich auch sehr hörenswert. Tut euch den mal an und ich werde, wenn ich Roni Radeke, der Musikredakteur, der diese ganzen Sachen mit der Netzmusik hier vorbereitet, das nächste Mal erwische, ordentlich eine, das gehört jetzt nicht hierher.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, über die wir gestolpert sind und von denen wir denken, die solltet ihr vielleicht auch mal gesehen haben. Und wie am Anfang der Sendung angekündigt, geht es jetzt vor allem um Facebook und dann noch diesen einen kleinen Twitter-Bilderdienst, der sich auch irgendwie in die Nesseln gesetzt hat.
Peinlich, peinlich. Nach dem Datenskandal bei Sony muss nun auch Facebook eine Sicherheitslücke stopfen. Seit 4 Jahren konnten Werbekunden über ein Leck User-Informationen abfischen. Jetzt wies die Sicherheitsfirma Symantec in ihrem Blog auf das Problem hin. Demnach hatten die Betreiber von Facebook-Applications versehentlich Zugang zu sogenannten Access-Tokens, eine Art Ersatzschlüssel für den Zugriff auf Nutzerprofile. Damit konnten sie Fotos und Chatgespräche einsehen. Symantec bezweifelt aber, dass Werbekunden diese Chance erkannt haben. Facebook bestreitet dies sogar. Dennoch, die Fassade vermeintlicher Sicherheit bei Facebook bröckelt gewaltig. Und damit hat Facebook diese Woche noch nicht genug Ärger gehabt. Es ist nämlich bekannt geworden, dass Facebook eine Schmutzkampagne gegen Google lostreten wollte. Eine von Facebook beauftragte Werbeagentur hatte Blogger kontaktiert und ihnen Artikel angeboten. Darin sollte es um Google als Bedrohung der Privatsphäre gehen. Die Artikel sollten dann von großen Medien aufgegriffen werden. Einer der Blogger machte das Angebot publik und jetzt steht Facebook doppelt dämlich da. Als jemand, der andere wegen verantwortungslosem Umgang mit persönlichen Daten anschwärzen will, aber selber keine Ahnung davon hat, wie man es richtig macht. Auch der Bilderdienst TwitPic musste einstecken. Die Macher wollten dafür sorgen, dass sie von Usern gepostete Bilder zur professionellen Verwendung weiterverkaufen können. Das sorgte für viel Kritik und dafür, dass zum Beispiel Spiegel Online eine Liste mit Diensten veröffentlichte, die sich in dieser Hinsicht nicht daneben benehmen. Ja, das Internet ist gemein. Kein Tritt ins Fettnäpfchen bleibt da lange unentdeckt. Bei der kleinsten Panne zerfetzen sich die User das Maul. Nicht mal der sonst so korrekte Nachrichtensender N24 bleibt davon verschont. Bei der Berichterstattung über die Tötung Bin Ladens unterlief den Machern ein kleines Missgeschick. Statt das Logo der US-Eliteeinheit Navy SEALs einzublenden, erschien ein Star Trek-Emblem. Als der Stern die Blamage aufdeckte, war das neue Top-Thema auf Twitter und Facebook schnell gefunden. Tatsache, liebe Star Trek-Fans, die Klingonen haben Osama Bin Laden getötet, lauteten da die Kommentare. Aber zugegeben, wir haben doch schon immer vermutet, dass Außerirdische hier ihre Finger im Spiel hatten. Was sind eigentlich 3 Sekunden? Der Blick in eine Brotmaschine, der erste Schnee, ein unbestimmtes Rauschen? Im Kunstprojekt How Long Is Now sind 3 Sekunden alles, jetzt und immer anders. Noch bis Juli darf jeder auf der Webseite des Projekts seine eigenen 3 Sekunden als Video hochladen, egal ob es sich dabei um einen vermummten Araber am Lenkrad oder einen Grafikfehler auf dem Computerbildschirm handelt. Am Ende will die Künstlerin Noemi Schneider die Aufnahmen zu einer Ausstellung in München vereinen. Die soll zeigen, wie verschieden unser Jetzt aussehen kann. Vielleicht ist dann auch ein Moment aus eurem Leben dabei. Auf dem Bauernhof deiner Großeltern habt ihr immer gern mitgeholfen und der Schulgarten war eure geheime Leidenschaft. Nun wohnt ihr trotzdem in einer Berliner Platte und Farmville befriedigt eure Liebe zu Rübe und Kartoffel schon lange nicht mehr. Keine Panik. Hier kommt der Tipp gegen die Sinnkrise. Über die Website MyFarm könnt ihr endlich so richtig als Landwirt durchstarten. Nachdem ihr euch angemeldet habt, dürft ihr zusammen mit 10.000 anderen Online-Farmern einen echten Bauernhof in England steuern. Du bestimmst, was angebaut wird und ob das süße Kälbchen verkauft werden soll. So kommt ihr inmitten von grauem Großstadtmuff den Traum von Landleben ein Stück näher.
Ja, also für mich wäre das nichts, aber ich spiele auch keine Angelspiele. Wenn es was für euch ist, die Links dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Trackback.
Mit Markus Richter, der bis heute eigentlich sehr genau wusste, wer er ist, aber der sich nicht mehr sicher ist, ob das dann in Zukunft auch der Fall sein wird. Guten Abend. Daniel Fiene ist ein Mensch, der ein Facebook-Identitätsproblem hat. Denn er bekommt viele Freundschaftsanfragen von Leuten, die er gar nicht kennt. Das liegt daran zum Teil, dass er nicht nur als Journalist in klassischen Medien, wie zum Beispiel auch hier bei uns im RBB arbeitet, er ist auch als Podcaster und auf Twitter unterwegs. Heißt, er kriegt halt einfach Freundschaftsanfragen von Leuten, die er gar nicht kennt, die aber irgendwie cool finden, was er macht, die ihn toll finden, die ihn dann einfach mal so kennenlernen wollen im Netz. Jetzt weiß er aber nicht, was er genau mit diesem Problem machen soll. Und da er beileibe nicht der Einzige ist, der so ein Problem hat, habe ich ihn mal gebeten, genau zu erklären, was da gerade abgeht. Denn er hat in dieser Woche einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Als erstes wollte ich von ihm wissen, an welchem Punkt hast du eigentlich ganz genau festgestellt, dass du jetzt gerade ein Problem hast?
Das Problem ist mir dann aufgefallen, als auf einmal ganz viele Freundschaftsanfragen kamen bei Facebook von Leuten, mit denen ich eigentlich bisher keinen persönlichen Kontakt hatte. Also bisher war immer so ein bisschen meine Facebook-Policy, dass ich dort nur Leute als Freunde bestätige, mit denen ich zumindest schon mal ein paar Worte gewechselt habe, die Hand geschüttelt habe oder wie auch immer. Also Markus, dich würde ich auch genehmigen, sozusagen. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass es ein bisschen komisch ist, dass ich dann auf einmal so viele fremde Leute hätte zulassen müssen. Und inzwischen sind das dann so viele geworden, die irgendwie angefragt haben, ob die irgendwie sich bei Facebook mit mir verbinden können, dass ich dann irgendwie gedacht habe, die kannst du doch schlecht alle ablehnen. Weil auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es inzwischen so viele spannende Möglichkeiten gibt, wie man auf Facebook mit Leuten interagieren kann, dass es irgendwie viel zu schade wäre, bei meiner alten Regel zu bleiben. Vielleicht habe ich dann gedacht, hat sich diese Regel, die ich irgendwann mal vor ein paar Jahren aufgestellt habe, einfach überlebt.
Und warum hast du nicht einfach alle angenommen und dann sozusagen so Listen erstellt, wo man ja Leute unterteilen kann in privat und dienstlich und halbprivat?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt so der super Weg ist, denn das hat eigentlich so zwei Negativseiten. Es könnte ja sein, dass ich irgendwann in ein paar Jahren dann auf einmal an die natürliche Grenze von Freundschaften stoße, denn bei Facebook kann man maximal 5000 Freunde haben, was der Begriff von 5000 Freunde, was ja eh total bescheuert ist. Auf der anderen Seite muss ich mir dann immer überlegen, ist das jetzt eher was Privates oder ist das jetzt irgendwie was Öffentliches, was ich da posten möchte? Und irgendwie muss ich dann ja die Leute einstufen. Und ich finde es irgendwie geschickter, wenn die Leute entscheiden können, interessieren die sich eher so für den privaten Daniel oder interessieren die sich für die Themen, mit denen ich mich auf der Arbeit beschäftige? Und da müsste ich ja die Entscheidung für alle meine Freunde oder Bekannten bei Facebook vornehmen. Und ich finde es geschickter, wenn die Leute das selbst frei entscheiden können. Nur da ist halt die Frage, wie man das machen kann.
Und dann müsstest du ja auch in Zukunft dann alle Inhalte dahingehend unterscheiden, ob das jetzt Privatinhalte oder dienstliche sind.
Ja, da kommt man total durcheinander irgendwann. Also ich glaube, das würde auch so ein bisschen so eine Art Leichtigkeit verlieren, die man da auf Facebook hat. Weil Facebook, da geht es ja darum, dass man sehr schnell was mitteilen kann, dass die Hürden, irgendwas zu publizieren, sehr gering sind. Also das ist total einfach. Und sobald ich mir da 2, 3 Gedanken mehr machen würde, dann würde ich eher sagen, ach, das stelle ich dann doch jetzt nicht online oder mache ich später oder dann macht man es dann doch nie.
Jetzt gibt es ja also jede Menge Überlegungen, was man machen könnte. Da hast du in dem Artikel auch noch ein paar beschrieben. Klar ist aber auch, dass die sich so leicht nicht umsetzen lassen. Wie ist denn deine Lösung jetzt?
Ich habe noch ehrlich gesagt nicht wirklich eine Entscheidung getroffen. Die andere Variante wäre, dass ich ja mir eine Seite anlege. Bei Facebook unterscheidet man ja zwischen Profilen und Seiten. Und wenn ich jetzt mir eine Seite anlege, könnte ich ja eine Daniel Fiene Seite machen. Und dieser Seite könnten dann alle folgen, die mich irgendwie anfragen als Freund. Da kann ich ja gut sagen, hey, ich kenne dich nicht persönlich. Ich möchte gerne die Leute bei Facebook persönlich kennenlernen. Und folge doch meiner Seite, weil da stelle ich alle meine Themen rein. Eigentlich ganz cool, aber früher waren das ja Fanpages und da wurde man Fan. Und ich finde das ein bisschen selbstüberheblich, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin irgendwie ein Journalist und baue mir jetzt meine eigene Seite und ihr könnt Fan werden. Inzwischen heißt das ja anders, man mag eine Seite nur noch oder liked die oder wie auch immer. Aber irgendwie hat es für mich noch dieses alte Fanboy-Image. Und das habe ich auch in Artikel geschrieben, ich bin Journalist und keine Boyband und deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite haben jetzt viele in den Kommentaren zu meinem Blogartikel gesagt, ja, das ist zwar richtig, allerdings heißt es einmal anders und zum anderen können die Leute dann entscheiden, ob sie irgendwie dir freiwillig folgen wollen oder beziehungsweise ob sie sich für dich privat interessieren oder für deine Themen. Und das finde ich ziemlich attraktiv, deswegen, also eigentlich, Markus, könnte ich mich jetzt entscheiden und sagen, ich mache jetzt eine Seite. Und ich glaube, das ist jetzt so das kleinste Übel bei diesem Problem, wie man mit seiner Identität bei Facebook umgeht.
Es gibt also das Problem, aber eine perfekte Lösung gibt es nicht und Daniel Fiene bastelt immer noch dran. Wenn ihr es genau nochmal nachlesen wollt, den Link zum Blogartikel gibt es bei trackback.fritz.de und dort gibt es auch den Link zu seinem Facebook-Profil. Nur für den Fall, dass ihr sein kleines Problem noch ein bisschen schlimmer machen wollt. Dabei viel Spaß und wir hören hier von Inken Abraham Sunscreen. Sunscreen von Inken Abraham, eine Band, die wirklich lange, lange, lange reisen musste, bevor sie zum Erfolg kam und zu sich gefunden hat. Die sind nämlich aus ihrer Heimatstadt 9000 Kilometer weggefahren in eine andere Stadt, die für sie total cool gehalten haben. Da hat irgendwie nichts funktioniert. Dann sind sie wieder die 9000 Kilometer zurück. Und dann hat es auf einmal funktioniert mit der Musik. Wir bei Fritzchen nennen das auch den Friska-Villier-Effekt. Jetzt geht es um Armut. Und zwar um Armut in einem Blog. Und da schreibt, wenn man das so hört, Armut in einem Blog, vielleicht jemand mit so Fallbeispielen, Erfolgsgeschichten, ruft zu Spenden auf. Aber wenn ihr euch das Blog Gespenst der Armut anschaut, findet ihr davon eigentlich eher wenig. Die Bloggerin dort ist nämlich Geisteswissenschaftlerin und hat zum Thema Armut eine dazu passende Perspektive eingenommen. Und sie ist jetzt bei uns im Studio. Hallo und herzlich willkommen, Elke Brüns vom Gespenst der Armut.
Hallo Markus.
Was genau hat denn dein Blog mit Armut zu tun und was schreibst du da?
Ich schreibe eigentlich über alles, was mir so vor die Flinte kommt, was mit Armut zu tun hat. Das heißt, wie du schon gerade gesagt hast, ich habe da einen kulturwissenschaftlichen Blick darauf und gucke mir an, wie Filme funktionieren, wie über Armut geredet wird. Ich schreibe über Bücher, über Filme, die mit Armut zu tun haben, manchmal auch über Videoclips.
Und was genau machst du da? Also hast du dann eine Definition von Armut erschaffen, die du dann abprüfst? Oder wie genau betrachtet ein Kulturwissenschaftler Armut?
Genau, eben. Ich arbeite nicht mit so einer Definition, wie das die Sozialwissenschaften machen. Die sagen, wenn man so und so viel Geld hat, dann ist man arm. Sondern ich gucke mir genau die Bilder an und die Konstruktionen, die wir mit Armut verbinden. Also was stellen wir uns eigentlich darunter vor? Also wenn wir meinetwegen Tatort haben, da geht es um ein armes Mädchen. Wie wird die dargestellt? Also zum Beispiel bei einem der letzten Tatorte hat die dann so einen kleinen Schulranzen auf und da kann man sagen, oh, schönes Symbol, mangelnde Bildung und so weiter. Also ich gucke mir einfach Bilder an und Vorstellungen und nehme die auseinander.
Und gibt es sozusagen in Deutschland jetzt Hauptströmungen, Armut wird so und so angesehen?
Ja, ich denke, im Moment entwickelt sich das ganz stark dazu, dass man so eine Unterschichtendebatte führt. Da haben ja auch viele von gehört, es gibt so ein Unterschichtenfernsehen. Da wird so ein Bild von Armut kreiert. Arme sind dick und doof und sitzen vorm Fernseher rum und haben 1000 Handys. Also das wäre im Moment zum Beispiel so ein ganz starkes Bild oder Konstruktion von Armut.
Bewertest du das auch irgendwie? Also sagst du irgendwie, also eigentlich sollten wir Armut so und so sehen und so ist es eigentlich doof?
Nein, das mache ich nicht. Also das überlasse ich den geneigten Lesern. Die können sich selbst ein Bild machen. Ich nutze sozusagen die Kompetenzen, die ich habe, mit Bilderwelten umzugehen. Die habe ich als Literaturwissenschaftlerin ja. Die nutze ich und überlasse das dann dem Leser oder der Leserin, ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Das hört sich ja sozusagen trotzdem eigentlich spannenden Thema doch ein bisschen trocken an, wenn es um Geisteswissenschaft geht. Und du sagst gerade, die Leser sollen das selber machen. Weißt du, wie viele du hast und reagieren die? Also gibt es auch sozusagen Diskussionen wie in anderen Blogs?
Ja, die reagieren sehr wohl und die reagieren sehr häufig auch empört. Also jüngst habe ich einen Beitrag geschrieben dazu, dass wenn man als Kind arm ist, dass man dann später als Erwachsener auch ein erhöhtes Krankheitsrisiko hat. Da kommen dann schon eine Menge Reaktionen, die dann sagen, das gibt's doch gar nicht und das ist ja furchtbar und schrecklich. Und ja, es gibt auch Diskussionen dazu.
Und führt das auch zu irgendwas oder bleibt das dann in diesem hermetischen kleinen Blogsystem?
Naja, also ich denke, es ist ja ein Teil von Öffentlichkeit und wenn man sich bewusst macht, dass der Umgang mit Armut natürlich damit zu tun hat, wie wir Armut sehen und wahrnehmen, dann hoffe ich doch schon, dass es etwas verändert. Also wenn ich diese Bilderwelt ein bisschen bewusst machen kann, dann denke ich, trage ich dazu dabei, dass vielleicht ein veränderter Umgang mit Armut eintritt.
Glaubst du, dass man Armut abschaffen kann?
In unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht, weil es eine relative Armut ist. Das heißt, es ist immer, du bist relativ ärmer als jemand anderes. Da müssen wir alle ziemlich gleich sein. Aber wir könnten vielleicht dafür sorgen, dass bestimmte Mangellagen nicht so hart ausfallen.
Und wie genau, also gibt es da genaue Ideen?
Also natürlich, man könnte jetzt einfach so eine politische Debatte anfangen und sagen, Mindestlöhne und so weiter, das ist eine Armutsverhinderung, mehr Bildung wird propagiert und so. Klar, das sind aber ist auf der politischen Ebene zu führen und umzusetzen. Und ich sehe mich sozusagen mit einem anderen Blick da drin, also mit dem Blick darauf, erstmal bewusst zu machen, wie überhaupt Bilder und Vorstellungswelten sind.
Du hast auch mal irgendwo erwähnt, glaube ich, dass Armut dann irgendwie auch so ein Selbstläufer ist, also jemand, der arm ist, das irgendwie immer bleibt, weil er in diese Rolle auch rein des Armen gedrückt wird. Kannst du das nochmal
Ja, es erklären? Gibt so eine Diskussion, dass es so eine Kultur der Armut gibt und das wird dann quasi vererbt von einer Generation auf die andere und wenn das so wäre, dann kann man natürlich nur sagen, okay, dann bleiben die halt arm, dann hat das auch nichts mit dem Einkommen oder mit den Ressourcen zu tun, sondern mit den Verhaltensweisen und mit den Mentalitäten und das wird jetzt stark diskutiert wieder. Und diese Unterschichtendebatte führt natürlich auch dazu, das so wahrzunehmen.
wenn du bloggst und du hast auch sozusagen Leserdiskussionen, was wünschst du dir, was du jetzt hier auch sagen könntest von deinen Lesern, wie sie in Zukunft mit Armut umgehen sollen?
Genauer hingucken. Keine Bilder einfach so übernehmen.
Genau hingucken und keine Bilder übernehmen, sagt Elke Brüns vom Blog Gespenst der Armut. Vielen Dank fürs Hiersein.
Ich danke dir.
Und frohes Bloggen.
Danke.
Schweiz protzt ja nicht so mit Netzmusik, aber da gibt es jetzt wieder Neuigkeiten. Gerade hier gehört San Marino von Laura und die stellen wir euch, San Marino mit Laura, so muss es richtig heißen. Und die stellen wir euch vor allem vor, weil es einen neuen Ableger des Netlabels Alpine Chic gibt oder beziehungsweise sie haben Nachwuchs bekommen. Fictional Island heißt das neue Label und da ist alles drauf, was man so mag. Indie, Alternative, Elektrorock, alles was gut ist, wird veröffentlicht unter einer Bedingung, es müssen wirklich Bands sein, also wirklich echte Bands mit echten Instrumenten und Sängern, die auch wirklich singen können. Interessante Idee, aber gibt es ja auch sozusagen keinen Mangel an guter Musik. Man wird gespannt sein, was von Fictional Islands in Zukunft noch so kommt. Wir werden hier ein Auge für euch da drauf halten, aber es sieht so aus, als ob nicht alles da zum freien Download ist. Sie machen es wahrscheinlich so wie das Schweizer Vorbild Alpine Chic. Ein, zwei Songs vielleicht so als Teaser, der Rest muss dann gekauft werden. Aber das soll euch nicht hindern, das runterzuladen. Und die Musik gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Es wird jetzt gleich um ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk geben und es ist nicht das, was ihr gerade denkt. Guten Abend. Nächste Woche ist in Berlin die Next, eine Konferenz über Web, soziale Netzwerke und den Daten, die darin vorkommen und was man damit machen kann, nämlich hauptsächlich Geld. Mittendrin wird dort auch ein Hamburger sein, der für eine Softdrink-Firma arbeitet. Die Frage ist, was will der da überhaupt? Das klären wir aber später, denn erstmal ist es überhaupt interessant, die Firma selber vorzustellen. Das ist nämlich die einzige Firma, die ich kenne, wo die Kunden theoretisch den Chef kündigen könnten. Der Mann, der auf diesem Posten sitzt, heißt Uwe Lübbermann und ist jetzt hier im Studio. Hallo und guten Abend.
Moinsen.
Erklär doch mal bitte kurz, wie diese Firma funktioniert.
Die Grundidee ist die, dass alle Beteiligten einer wirtschaftlichen Struktur, also alle Gastronomen, Händler, Spediteure und auch die Endkunden, gleichberechtigte Mitbestimmungsrechte haben sollten. Und nur dann, wenn ich die alle sozusagen ordentlich behandelt habe, dann habe ich meinen Job gut erledigt, dann sind die alle zufrieden und dann votieren die nicht dafür, dass mein Gehalt gekürzt wird.
Das heißt, ihr habt irgendwie ein System, wo wirklich jeder, der jemals eure Cola angefasst hat, quasi mitbestimmen kann.
Man nennt es auf Neudeutsch Stakeholder. Jeder, der eine Flasche mal getrunken hat, genauso okay. Wie die Leute, die eben aktiv da mitarbeiten, sind alles Stakeholder. Mhm. Und jeder, den wir mal persönlich kennengelernt haben, das ist die einzige Einschränkung, kann in einen Mailverteiler gehen und dort mitreden bei allen Entscheidungen.
Ist das genau das, womit ihr arbeitet, ein Mailverteiler oder benutzt ihr noch andere Werkzeuge?
Es gibt eine ganze Reihe an Tools. Also es gibt eine Online-Buchhaltung, es gibt eine Online-Landkarte, über der wir Daten austauschen. Es gibt, es gab mal ein Forum, was kaum benutzt wurde, Skype und Telefon natürlich. Also das ist ein ganzes ein ganzes Sammelsurium an Tools, aber die Tools sind eigentlich nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist der Grundansatz, mit allen Beteiligten zum Konsens kommen zu wollen.
Und warum genau kommt man auf so eine verrückte Idee?
Ich glaube, dass die normale Wirtschaft da draußen nicht gut genug funktioniert. Also Kapitalismus ist schon das beste System, was es gibt, aber ist noch lange nicht gut. Da verdienen Leute viel zu viel und andere Leute viel zu wenig. Es wird wirtschaftliche Macht ausgenutzt zum Nachteil von anderen. Und diese Machtstrukturen gehören einfach umgedreht bzw. besser vorgemacht.
Jetzt bist du sozusagen ein Typ, der das als Konzept gut findet, aber um so ein Projekt am Laufen zu halten, brauchst du ein paar mehr Leute. Wie sind die zusammengekommen?
Die kommen eigentlich nach und nach dazu, und zwar zum einen über diese Idee, also die hören dann zum Beispiel Radio und melden sich dann irgendwie über die Homepage. Zum anderen kommen sie auch über die reale Welt dazu, also Getränkehändler, Spediteure und so weiter, die ganz erstaunt feststellen, dass man auch auf normale, also auf faire, korrekte Art und Weise mit denen arbeiten kann.
Jetzt eine Sache, die ich nicht verstanden habe, wenn man eure Webseite sich durchliest, ist, ihr produziert es aber nicht selber.
Das stimmt, ja.
Also das sozusagen, ihr habt einen Anbieter, wie läuft das da?
Wir geben das im Lohnbrauverfahren, nennt sich das, oder Lohnabfüllung an einen anderen Hersteller. Und das hat den Grund, dass die das viel besser können als wir. Das heißt, dieser Cola-Abfüller zum Beispiel, das ist ein Familienbetrieb, den gibt es seit 80 Jahren. Der hat sich darauf spezialisiert, eben alkoholfreie Getränke herzustellen, ist aber mit seiner normalen Arbeitsweise im Markt da draußen völlig verloren. Und wir verbinden im Prinzip seine Kompetenz mit unserer, nämlich die Wirtschaftswelt besser zu steuern.
Und die sind aber sozusagen auch dann Teil der Firma, haben auch Mitspracherecht, also natürlich. Alle, die daran arbeiten.
Natürlich.
Jetzt, wenn man das hört, dann denkt man ja so, hey, es gibt doch dieses Liquid-Feedback-System von den Piraten, das müsste doch genau wie für euch geschaffen sein. Habt ihr das mal ausprobiert?
Ja, das haben wir auch gedacht. Das hat sich aber leider einer ganz, ganz geringen Beteiligung nur erfreut, weil die Leute, die bei uns mitreden, die brauchen das niedrigschwellig, das heißt in ihr Mail-Postfach. Also, und wenn die sich erst einloggen müssen, dann machen sie es nicht.
Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, irgendwie, das ist die einzige Firma, die ich kenne, wo der Chef theoretisch gekündigt werden kann. Ist das tatsächlich der Fall?
Ich würde es so ausdrücken, dass wir uns gegenseitig in der Hand haben. Rein formal gehört Premium mir, das heißt, ich könnte morgen die Etiketten lila machen und alle Preise verdoppeln. Mhm. Wenn ich das aber tue, dann streikt das Kollektiv aus den Beteiligten aus. Denn das ganze System steht seit über 9 Jahren ohne einen einzigen Vertrag da. Das heißt, ich kann niemanden festhalten, wenn er sich schlecht behandelt fühlt und geht. Das heißt, ich muss sie alle gut behandeln und solange ich das tue, bleibt das System erhalten.
Und das System liegt aber sozusagen, also arbeitet und funktioniert nur durch den Goodwill der einzelnen Menschen, die daran mitmachen.
Das würde ich nicht ganz so sehen. Es sind schon einige dabei, die das in Anführungsstrichen nur für ihre wirtschaftliche Beteiligung machen. Also die das konkret tun, um damit Geld zu verdienen. Und zwar nicht kurzfristig viel, sondern dauerhaft stabil ausreichend.
Jetzt ist es ja so, es gab ja, also andersrum angefangen, normalerweise so, wenn man mit jemandem spricht, der ein Produkt vertritt, dann, wenn man im Radio, dann vergeht keine Sekunde, wenn ich versuche, den Namen seines Produktes einzubringen. Du bist jetzt sehr zurückhaltend damit zu sagen, wie das Getränk heißt, was ihr eigentlich macht. Ist das sozusagen Absicht, dass ihr dafür auch keine Werbung macht eigentlich?
Das stimmt, wir kümmern uns sehr, sehr wenig bis gar nicht ums Verkaufen. Das wird uns auch häufiger vorgeworfen. Ich habe daran, den Produktnamen zu nennen, auch gar nicht gedacht, muss ich zugeben. Das wird mir auch vorgeworfen im Kollektiv. Ich komme halt sehr von dieser Systemoptimierungsperspektive. Und das ganze System, das nennt sich auch Betriebssystem bei uns, wurde mit den Getränken entwickelt und steht sozusagen auf denen. Aber eigentlich geht es mir darum, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und deswegen denke ich selber fast nie ans Verkaufen. Und Werbung machen wir auch bewusst nicht, weil das heißen würde, vom Kunden mehr Geld zu nehmen als eigentlich nötig. Und damit Werbung zu bezahlen, die ihnen dann wieder auf den Wecker geht.
Das erinnert ein bisschen an die Anfänge von Bionade, die ja auch so da standen. Also irgendwie lustiges Softgetränk und irgendwie alles blumig und gute Welt und so. Und dann sind sie bekannt geworden. Dann wurden sie auch irgendwie, also erst vermietet, glaube ich, und dann verkauft. Also wie genau auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt sozusagen ein Massenmarkt geworden. Was habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass euch das auch passieren könnte? Und was passiert dann mit euch?
Bionade kommt aus einer leicht anderen Ecke. Ich kenne die relativ gut. Legen extrem viel Wert auf das gesunde Produkt. Das ist deren Hauptansatz quasi. Ja. Und Cola ist ja nicht gesund und Bier ist auch nicht gesund. Und von daher...
Nee, aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine sozusagen, es gibt ja auch noch andere Getränke, also wie Clubmate oder sowas. Also Dinge, die, also gerade hier in Berlin merkt man das, die haben sozusagen die gibt es in der Kellerbar-Status, das ist irgendwie cool. Und dann 3 Jahre später findest du es halt in jedem Supermarkt.
Ich sag mal so, dieses Finden in jedem Supermarkt, das haben wir ja selber in der Hand. Und wir würden da auch ganz doll auf die Bremse drücken, wenn sich irgendwas Hype-ähnliches entspinnen würde. Mhm. Das ist nicht das, was wir wollen. Premium als solches hat immer noch einen Marktanteil von ungefähr 0,5 Promille, ist also wirklich klein. Aber es wächst jedes Jahr um 50%. Und das ist okay so. Aber mehr muss es auch nicht sein.
Okay, ein Marktanteil von einem halben Promille einer Firma, wo jeder mitmachen darf, alles demokratisch bestimmt ist, sehr zurückgenommen, würde ich sagen. Und trotzdem spricht Uwe Lübbermann, der Chef, wenn man das noch so sagen kann, auf der Next in der nächsten Woche, einer Webkonferenz, wo es ja um Marketing, Brands, Business geht. Und wie das zusammenpasst, das klären wir gleich. Jetzt gibt es erstmal von Cuckoo Kitchen Sweet Caress. I'll take you stars safely. Face Rock nennen Cuckoo Kitchen ihre Musik. Sweet Caress haben wir gerade gehört und das Wichtige ist vor allem auch, dass es Creative Commons Musik ist. Heißt, ihr könnt euch die einfach so runterladen und den Link dazu zum gerade gehörten Track, ja, Sweet Caress, gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Nächste Woche ist hier in Berlin die Next, eine Konferenz, die auch in Online-Kreisen bekannt ist, wo sich vor allem Leute treffen, die mit dem Netz Geld verdienen wollen, durch Werbung, durch Marketing, durch Online-Dienste, die Geld kosten, all diese Sachen. Und die User spielen dabei natürlich eine wichtige, zentrale Rolle. Die sollen, wenn es geht, ihre Daten hergeben, aus denen kann man dann schöne Sachen zaubern. Dort zu Gast und auch jetzt hier im Studio ist Uwe Lübbermann. Hallo und nochmal guten Abend.
Moinsen.
Du hast gerade erklärt, dass ihr in einer Firma arbeitet, wo alle mitbestimmen dürfen, alles recht oldschool, du propagierst komplettes Mitspracherecht, sprichst dann andererseits aber auf einer Konferenz, auf der wir, also die normalen User, vor allem als, ich sag jetzt mal, Datenschafe gesehen werden. Also Leute, die nichts zu melden haben, aber sozusagen schön mitspielen sollen. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist auch genau mein Kritikpunkt. Ich habe mich da beworben. Also ich war letztes Jahr schon da und habe über den Machtwechsel zwischen Unternehmen und Konsumenten geredet, dass also die Konsumenten immer mächtiger werden und Unternehmen sich dem stellen müssen. Und dieses Jahr werde ich darüber reden, wie man als Unternehmen eigentlich mit Daten anders umzugehen hat und was wir anders machen und hoffen, dass es nachgemacht wird.
Da möchte ich dann nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen, dieses irgendwie, der User hat mehr Macht, weil im Netz und all und so, das ist ja eine Idee, die in ihrer Schönheit schon eine Weile unterwegs ist, die aber kaum jemals irgendwie Konsequenzen hat. Also tatsächlich brechen ja sozusagen Netzwerke, ich sage jetzt mal wie StudiVZ, nicht deswegen zusammen, weil sie jahrelang Datenschlampereien machen, sondern weil es einfach einen Konkurrenten gibt, der noch größer ist. Glaubst du wirklich, dass der User irgendeine Macht hat?
Ich glaube, der User muss die Macht nur benutzen.
Und wie soll das aussehen?
In unserem Fall zum Beispiel, wir waren ja mal eine beleidigte Fangruppe von Afri-Kunden. Mhm. Da wurde das Rezept heimlich geändert und jetzt sind wir Wettbewerber. Und das geht mittlerweile ziemlich einfach, ein eigenes Unternehmen aufzumachen.
Und du erklärst den Leuten auf der Next dann sozusagen, wie gefährlich es ist, wenn sie nicht gucken, weil andere Leute das dann auch machen könnten oder wie?
Das ist ein Punkt und ich versuche Ihnen vor allem drei Dinge zu erklären, die Sie aus meiner Sicht machen sollten, weil das nämlich nach hinten losgeht, wenn Sie es nicht tun. Der erste wäre zum Beispiel, keine Datenschutzerklärung zu haben, wie es auf jeder Webseite Standard ist, sondern eine Datenverwendungserklärung. Also genau aufzuschlüsseln, mit welchen Daten von welchen User- und Kundengruppen passiert genau was. Mhm. Das ist eigentlich der Aufklärungswunsch, den man so als, sag ich mal, oder den wir zumindest haben an Unternehmen. Und der zweite Punkt wäre, dass bestimmte Daten, die ein Unternehmen zwangsläufig bekommt im gewerblichen Verkehr, dass es diese Daten bewusst nicht anschaut. Also bewusst nicht diese Macht der Daten sich verschafft und dass eben das User honorieren werden, wenn Unternehmen sich so benehmen.
Aber dazu muss es ja tatsächlich Alternativen geben. Also sagen, User können ja ein Ding nur honorieren, wenn sie die Wahl haben, es nicht zu nutzen. Und diese Nichtnutzung ist gerade das Problem, das machen halt viele nicht, sondern sie warten, bis es irgendwie eine Konkurrenz gibt. Und die gibt es ja in vielen Fällen nicht.
Ja, wir machen auch die Erfahrung, dass Datenschutz und Datenhygiene und Datenvermeidung für viele Leute noch echte Fremdwörter sind. Und da, glaube ich, müssen wir den Markt ein bisschen mitgestalten und müssen die Leute in Anführungsstrichen erziehen oder mit denen in den Dialog gehen und denen erklären, was daran so wichtig ist.
Jetzt wirst du mit diesem Ansinnen vor Leuten sprechen, die das genaue Gegenteil eigentlich wollen. Also das klischeehaft zumindest gesehen, wahrscheinlich nicht jeder Einzelne, aber so das Klischee gibt es. Was meinst du, wie die da reagieren werden?
Ich werde Ihnen zum Beispiel erzählen, dass wir über den Premium-Kaffee, den wir seit neuestem haben, zum allererst mal Daten von Privatpersonen haben. Vorher war das alles B2B, also an Großhändler und Getränkehändler und so weiter. Diese Daten von Privatleuten, die löschen wir freiwillig quartalsweise. Einfach um vorzumachen, dass das geht. Und letztlich sind diese Leute, vor denen ich reden werde, alle marktgesteuert. Die halten das für normal, was da passiert.
Aber die werden ja wahrscheinlich sagen, ja, um Gottes Willen, ich muss doch irgendwie aus finanziellen und steuerlichen Gründen 10 Jahre die Daten all meiner Kunden aufheben.
Das ist auch so bei den Gewerblichen, aber nicht bei den Privaten. Du musst Papiere aufbewahren, das verlangt Vater Staat, aber die digitalen Daten musst du nicht aufbewahren. Im Gegenteil, das Datenschutzgesetz sagt sogar, dass du Datensparsamkeit zu betreiben hast und alle Systeme so auszulegen hast, dass du wirklich möglichst wenig Daten behältst.
Und jetzt warst du ja letztes Jahr auch schon da, hast davon gesprochen, wirst dieses Jahr das wieder machen. Wie hoch hältst du den Prozentsatz derjenigen, die da tatsächlich was mitnehmen werden und was ändern werden?
Ich ziele gar nicht so sehr direkt auf die Zuhörer, die da sein werden, weil ich nicht annehme, dass die sich das zu Herzen nehmen, sondern ich sehe das eigentlich eher wie so eine Art Warnschuss in deren Richtung. Letztlich will ich, dass dieser Vortrag im Netz verteilt wird und dass ein paar mehr Leute auf die Idee kommen, von ihren Anbietern, von Kaffee oder sonst was im Versandhandel, auch zu verlangen, dass die ihre privaten Daten gefälligst löschen.
Das nimmt fast schon meine letzte Frage vorweg. Ich will sie trotzdem noch stellen. Das ist ja die eine Sache, sozusagen hinzugehen und jetzt eine eigene Firma zu gründen und zu sagen, so macht man das richtig. Dafür haben ja nicht alle die Zeit, Begabung und vielleicht auch Motivation. Was würdest du dir von dem normalen Menschen, dem normalen User, dem Datenschaf halt in Zukunft wünschen?
Ich würde mir ganz klar wünschen, dass die normalen User kritischer auf Unternehmen zugehen und auf freiere und andere Ideen kommen, wie Unternehmen sich anders und besser zu benehmen haben und das denen auch mitteilen.
Sagt Uwe Lübbermann, der Chef von Premium. Und wenn ihr mal genau angucken wollt, wie er sich das vorstellt, könnt ihr es einfach tun. Die Seite zu der Firma, wo es darum geht, mit ganz vielen Berichten, wie das auch funktioniert, gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Uwe, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Gerne.
Und viel Glück.
Danke.
Plattform Jamendo, um die ist ja ein bisschen still geworden, da gibt es Creative Commons Musik, aber mit der neuen Musik, naja, da haben sie in letzter Zeit ein bisschen schwer getan. Gute Nachrichten, jetzt gibt es mal ein bisschen was. Ende März schon haben These Animals ihre erste gleichnamige EP veröffentlicht. Eine kleine, feine Netzmusikplatte, irgendwo zwischen Indie und Pop, wird gut in den Sommer passen, wenn er dann endlich kommt. Fort for the Floor haben wir hier gehört und wenn ihr den New Yorkern was Gutes tun wollt, die haben ihre Musik nicht nur auf Jamendo für umsonst zum Runterladen veröffentlicht. Nein, sie sagen auch, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann kauft unsere Platte. Bei den gängigen Downloadportalen gibt's sie schon. Ihr wisst schon, Support Music und so. Mit Markus Richter, der sich nicht so richtig vorstellen kann, wie Jasmin-Tee als Blockform schmeckt. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger. Privat.
Die kleine Rubrik in dieser Sendung, in der wir jede Woche einen Blogger, Bloggerin, Podcaster, Podcasterin vorstellen und sie so ausfragen, wer sie sind, was sie machen und überhaupt, was das alles soll und überhaupt und sie dann auch noch fragen, so sag mal, wir keinen Bock, uns was rauszusuchen, wen sollen wir in der nächsten Sendung denn hier so interviewen? Und beim letzten Mal war die zauberhafte Elf zu Besuch und hat zu dieser Frage Folgendes gesagt.
Jasmin von Jasmin-Tee, das ist jasmintee.wordpress.com, glaube ich. Jasmin ist eigentlich auch ein Geek-Girl, die hat noch mehr Ahnung von diesem ganzen Technikkram, was gar nicht so im Detail meins ist und kann da ganz viel erklären und ist auf Messen und schreibt auch schön, twittert auch schön.
Wir wollen mal sehen, was sie uns davon alles jetzt hier erzählen kann. Hallo und guten Abend, Jasmin.
Hallo, hi.
So, die Elf hat erzählt, du würdest auf Messen gehen. Auf welche Messen gehst du denn und was machst du da?
Ja, das stimmt. Ich bin meistens auf Messen, die irgendwas mit Online-Marketing zu tun haben. Online-Marketing, Social Media. Ich gehe auch so oft, also es sind nicht immer nur Messen, sondern auch oft so Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Ignite oder die Mesh-Konferenz oder so.
Was machen die für alle, die noch nie da waren?
Also die Ignite an sich ist zum Beispiel ganz cool, da kann jeder vortragen, der möchte, muss sich vorher anmelden, 5 Minuten lang und erzählt dann irgendwas zu einem Online-Thema.
Und du hast auch schon einen Vortrag gehalten?
Nee, ja doch, ich habe auch mal einen Vortrag gehalten, ist schon ein paar Jahre her.
Oh, warum aktuell nicht mehr? Keine Lust, zu viel Publikum?
Ich habe einfach ein bisschen viel zu tun gerade.
So. Verstehe. Ja. Jetzt, wenn man dir auf Twitter folgt, dann erfährt man, dass du ein Evok bist und angeblich keine tussige Stimme hast. Wie passt das beides zusammen? Also ich finde ja, Evoks sind der Inbegriff von tussig.
Was? Quatsch, überhaupt nicht. Nein, Evoks sind cool. Ich weiß nicht, also Evok war eigentlich nur ein Witz, weil, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen im Radio. Aber,
Verstehe.
Ja.
Dann,
tussige Stimme habe ich gestern erst gehört. Das war irgendwie lustig, aber okay.
Letzter Blogeintrag in deinem Blog, hier, das wir Blogger privat vorstellen, ist vom 30. April. Was für eine Ausrede hast du, dass du nicht häufiger bloggst?
30. April? Oh ja, ja, kann sein. Davor der Eintrag ist sogar noch länger her, ein Jahr her.
Um Gottes Willen, was ist da los?
Ja, ich weiß, aber ich muss sagen, Twitter destroyed my blog irgendwie. Also ich twitter halt recht viel und bin dann zu faul, so lange Texte zu schreiben.
Was können Leser deines Blogs tun, um dich dazu bewegen, vielleicht doch mal wieder zu bloggen?
Ja, ich werde schon wieder bloggen, auf jeden Fall. Also, ja, doch.
Du hast es versprochen. Wir haben es jetzt auf
ja,
Band.
Ja, doch, ich mach's.
Okay.
Ja, stimmt. Ja.
Was man in deinem Blog auch noch lernen kann, ist, dass du im Auto sitzt und hupst. Bist du so eine nervtötende Schnellhuperin, die bei jeder mini-grünen Ampel sofort loshonkt?
Nö, manchmal mache ich auch nur Lichthupe. Also, ja, klar, ich finde es nervig, wenn Leute so ständig, also so lang brauchen und so im Straßenverkehr. Und ich finde Hupen auch nicht so schlimm. Also, ja, manche Leute, die mit mir fahren, sind dann schnell genervt davon, aber ist ja mein Auto.
Oh mein Gott. Also wenn ihr da irgendjemand hört, ein lautes Geräusch macht, vielleicht ist es Jasmin. Wir kommen jetzt zur Kurzfragerunde. Ich stelle dir Alternativfragen, entscheide dich für eine davon oder sag nächste Frage. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Bloggen oder twittern?
Twitter.
Du hast aber versprochen, wieder zu bloggen. Ich sag's nur nochmal.
Ja, ja, ja.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du?
Okay, also ich habe nur einen Facebook-Account, aber ich mache das noch beruflich für ein Unternehmen und privat habe ich zwei Twitter-Accounts.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Ich spiele gar nicht.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Nächste Frage, bitte.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest?
Lang, ein bisschen lang.
Welche Seite liest du als erstes, wenn du deinen Rechner anmachst?
Facebook.
Was ist der nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Ja, also wer ganz cool ist, ist der Hoch 21. Der bloggt und twittert auch sehr, sehr cool. Und da geht es um alles Mögliche, aber seine Tweets sind halt ja echt cool. Witzig und cool.
Und die Tradition verlangt, dass du zwei Vorschläge machst. Wie lautet der andere?
Die andere ist die Nina Windisch aus Köln. Die twittert auch über alles Mögliche, Köln, Mode und so weiter. Die hat auch einen sehr coolen Blog, wo sie zum Beispiel Leute fotografiert hat auf der Straße, die ja, die einfach einen coolen Style hatten, einen Modestyle.
Mhm. Da werden wir mal schauen, wer da bei der nächsten Sendung rumkommen wird. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Keine Ahnung, weiß nicht.
Ein weiteres Interview, perfekt, aus der Reihe Blogger Privat, diesmal mit Jasmin von Jasmin Tee. Klickt den Link, er steht im Blog zur Sendung trackpack.fritz.de. Freed your ass in the club, now it's time to tear down the walls in your mind. You freed your ass in the club, now it's time to tear down the walls in your mind. Relax, let a new vibe in, sit back. As the fun begins, I'll cut you some slack. Make you grin, witness my attack. The doctor is in to diagnose a lack of diversified taste. Stayed around the same sense, it's such a disgrace. They arose through your nose to your brain. Stuck there like paste, now we need to make haste. Cause you're chronically lame. Let's cut to the chase, start to erase all the decade-old waste so deeply ingrained in your musical taste and your mental mainframe. Your sense of style's been misplaced. You need to reclaim your right to act insane without the pack at your own pace. Explore sounds off the beat track, not just straight beats to a straight beat. There's so much more to the game than fought to the floor with its same, same, same pounding bass, space, space.
Was geht denn da drüben? Der Typ, der ist so voll am Tanzen.
You freed your ass in the club, now it's time to tear down the walls in your mind. You freed your ass in the club, now it's time to tear down the walls in your mind.
Hüften kreisen im Takt der Musik, deine Freunde denken, du bist doch beknackt. Zu diesem Kack zu tanzen ist sozialer Abstieg, wo ist denn da der Beat, bitte? Doch du hast Lust, jetzt abzuspacken, keine Lust, dir abzukacken. Scheißhaufen auf den Schatten, den Spack da auf der Bühne hat. Dich hat die Tanzwut gepackt und wärst du splitternackt, wär dir das einerlei. Denn seit einiger Zeit fühlst du dich wieder frei. Ziehst deinen Kopf aus den Marschen, aus dem Einheitsbrei. Ei, 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 ei. Ja, seit einiger Zeit fühlst du dich wieder frei. Eieieiei. Siehst deinen Kopf aus dem Arsch und aus dem Einheitsbrei. Eieieiei. Siehst dir den Stock aus dem Arsch und machst dir den Kopf frei. You cause great pain and sorrow. If all you do is steal and borrow, how could any futurologist see a new tomorrow in this?
Seltsame Musik aus Berlin von Psycho und Plastic. Ass and Mind hieß der Track. Und wer das eigentlich ist, das erklärt uns jetzt der Typ, der diesen Track in unsere Sendung geschleppt hat, nämlich Christoph Schrag.
Psycho und Plastic, also dahinter verbirgen sich eigentlich zwei One-Man-Bands. Das eine ist Psycho Nautilus und das andere ist The Plastic Bands. Und diese beiden Typen haben sich getroffen, haben gesagt, zusammen sind wir stärker und haben jetzt sozusagen ein Two-Man-Duo gegründet und das zusammengeschmissen aus Psycho und Plastik.
Und woher der Christoph das weiß, ganz klar, die kommen morgen zu ihm in die Sendung Unsigned von 18 bis 20 Uhr. Bands ohne Plattenvertrag haben dort ihre Anspiel- und Aufspielstelle. Und Psycho und Plastik sind da morgen zu Besuch und werden da hoffentlich auch live Unsinn machen. Wenn ich das sage, dann heißt es auch, dass ich bald hier raus bin. Trackback neigt sich dem Ende zu und ich habe noch eine Netzmusik für euch. Und die kommt heute von den Strobotone. Eine tolle Platte aus dem Hause Ideology ist nämlich das Album Flashback Forward von genau Strobotone. Auf den Songs treffen moderne Elektro-Sounds und verfrickelte Beats mit Funk und Disco zusammen, hat mir der Roni hier gesagt. Und eine Prise Salz gibt es auch noch dazu. Okay, genug mit dem Geschwafel. Flashback Forward von Strobotone ist eine richtig gute Platte. Ihr solltet sie euch runterladen und hier hören wir jetzt noch einen Track und ich bin damit raus und sage, macht immer schönere Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
Ein Podcast von fritz.de.